Wir Menschen brauchen Geschichten. Davon bin ich überzeugt. Wir brauchen Geschichten, wir brauchen gemeinsame Geschichten. Sie sprechen uns an als Menschen. Und ihr werdet das daran erkennen, dass nahezu in allen Kulturen der Welt Geschichten eine ganz herausragende Bedeutung haben für die Identität von Menschen. Wer bin ich? Die Frage, die wird normalerweise nicht in dem Biobuch beantwortet oder nur zum sehr kleinen Teil, sondern zum großen Teil in der Frage, welche Geschichte ich habe und von was ich ein Teil bin, von welcher Geschichte ich vielleicht auch ein Teil bin. Es gibt kleine Geschichten, die mein Leben ausmachen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Geschichte, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Das ist super, das verbinde ich mich mit ihr sehr. Das ist etwas, was wir gemeinsam teilen. Das wissen vielleicht ein paar Leute, die das vielleicht mal erfragt haben. Aber das ist etwas, was mich mit einem anderen Menschen zusammenbindet. Es gibt aber auch Geschichten, die sind so groß, dass darin alles Platz hat. Das sind ganz große Geschichten, Megageschichten könnte man sagen, oder heutzutage werden die auch Metanarrative genannt. Narrative sind Geschichten. Das sind ganz große Geschichten, die nicht nur dem einzelnen Menschen einen Platz geben, sondern im Grunde auch alles erklären, was uns im Leben begegnen kann. Also die erklären zum Beispiel, wo ich herkomme, wo ich hingehe, was ist gutes Handeln und wie finde ich mich hier überhaupt zurecht? Welche Rolle spielt Kunst, Kultur, Sprache, Familie, Staat, Freundschaft und dann eben auch mein eigenes Leben? Das sind Geschichten, die so groß sind, dass ich daran teilhaben kann, in denen ich mich hineinklinke. Und heute werden wir sehen, dass die Geschichte des christlichen Glaubens eine so große Geschichte ist, dass wir die Möglichkeit haben, uns da hineinzuklinken, aber dass das mit gewissen Dingen einhergeht. Und die wollen wir uns heute anhand der Geschichte, dieser Geschichte mit dem Blinden, uns mal näher vor Augen führen. Ich möchte euch ein Beispiel geben für eine große Geschichte, so ein Metanarrativ, wie manche das nennen, was sehr viele Jahrhunderte eigentlich oder einige Jahrhunderte sehr beliebt war, und zwar das der Moderne. Die Geschichte dieser Moderne ist, dass der Mensch aus der Finsternis des Aberglaubens und der Kirchenherrschaft nun aufgrund der Vernunft sich nach oben schwingt. Die Wissenschaft macht Fortschritte und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir irgendwann als Menschen in der Lage sind, quasi das Paradies auf Erden hinzubekommen. Durch Vernunft, durch Wissenschaft, wir werden immer besser, Krankheiten werden ausradiert, Frieden kann auf Grundlage von Vernunft und nicht von religiösen Animositäten geschaffen werden. Kunst und Kultur drücken diese neue Freiheit des Menschen aus. Und das Ziel ist es, wirklich frei zu sein. Und du darfst Teil dieser Fortschrittsgeschichte sein. Zunächst mal ist es eine Geschichte, die attraktiv klingt, oder? Wir würden sagen, erstmal, wow, großartig, Freiheit, wer will das eigentlich nicht? Aber genau diese Geschichte der Moderne endete darin, dass es alles zerbrochen ist im Ersten Weltkrieg. Es ist alles zerstört worden. Die Hoffnung, dass es ewig nach oben geht und besser wird, scheiterte spätestens dort gewaltig. Und die Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts zeigen uns, dass wir uns die Frage doch stellen sollten, sind wir ohne Gott echt besser dran? Der christliche Glaube steht nun in Konkurrenz zu einer solchen Geschichte, der Moderne, sondern sagt, wir haben eine eigene, viel größere Geschichte und ich würde sogar sagen, eine viel bessere Geschichte. Und heute sind wir in einer Zeit, wo es nicht mehr diese eine große Geschichte gibt, sondern leider ist das alles so ein bisschen zerbrochen in ganz viele kleine. Man sieht alles kritisch, was zu groß gepackt ist. Also gibt es quasi viele kleine Geschichten, die mein Leben ausmachen, aber nichts, was dem noch Raum, Richtung, Ursprung und Ziel gibt. Manche nennen das Pluralismus, andere kennen das als Heimatlosigkeit oder das Gefühl des Nihilismus. Ich möchte euch zeigen, dass wir als Christen hier was Großartiges anzubieten haben, was Ganzes und etwas, wo ich selbst Teil von werden kann. Eine Geschichte, in die Gott mich einlädt, mit Teil davon zu haben. Und die beginnt tatsächlich im Johannesevangelium im 9. Kapitel, gleich im ersten Vers, mit einer einfachen Feststellung. Und zwar heißt es hier, unterwegs sah Jesus ein Mann, der von Geburt an blind war. Die Geschichte dieses einzelnen Menschen fängt quasi mit einer absoluten Tragödie an. Denn blind geboren werden war im Grunde gleichbedeutend mit Bettler zu sein. Man hatte keine Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt wirklich zu bestreiten und man war auf Almosen anderer Menschen angewiesen. Und das war ein ziemlich hartes Schicksal damals gewesen. Es gab kein soziales Netz, was ausgebreitet war. Die waren wirklich darauf angewiesen, dass andere ihnen geholfen haben. Und dieser blind geborene Mann war tatsächlich auch stadtbekannt gewesen. Die Menschen kannten ihn, sie wussten, wer es war. Dieser Mensch steht nun in der Not und die Geschichte klingt im ersten Moment sehr seltsam. Jesus kommt und auf eine ganz schräge Art und Weise kommt es zu einer Heilung. Ganz häufig ist es in der Bibel ja so, dass Jesus heilt unmittelbar, indem er ein Wort spricht und sagt, dein Glaube hat dir geholfen, du bist geheilt und der wurde geheilt. Ja? Das zeigt an, dass Jesus in der Lage ist, genauso wie Gott die Welt schaffen konnte, ohne dass er Materialien brauchte, aus denen er das gemixt hat. Genauso kann Jesus ein Wort sprechen und dadurch passiert etwas, es geschieht etwas. Sein Wort ist nicht nur Information, sondern er kann dadurch Dinge schaffen. Hier heißt es, dass er etwas angerührt hat, und zwar Erde und Speichel. Das ist eine der rätselhaftesten Episoden im ganzen Johannesevangelium. Warum Erde und Speichel? Sehr seltsam. Wenn man sich aber ein bisschen zurückversetzt in die Kultur damals, dann wird man merken, dass Speichel eigentlich und Erde, das sind alles so Dinge, die eher unrein machten. Also wenn man damals am Gottesdienst teilhaben wollte, dann war beispielsweise bespuckt zu sein, macht einen unrein, dann durfte man daran nicht teilnehmen, sondern musste sich erst rituell reinigen, also säubern könnte man sagen. Und alle Körperausscheidungen, alle Blut und so weiter, Schweiß, all diese Dinge waren Dinge, von denen man dachte, dass sie eher unrein machen. Aber in manchen bestimmten Zusammenhängen war es dann doch wieder etwas, was gut war. Ein Beispiel dafür war das Thema des Blutes. Hätte ich mich zum Beispiel mit Blut besudelt, dann hätte ich damals nicht am Gottesdienst teilnehmen dürfen, ich hätte mich reinigen müssen. Aber in diesem selben Gottesdienst gab es zum Beispiel den Fall, dass der Priester, wenn ein Opfer gegeben wurde, ein Büschel in das Blut von dem Opfertier tauchte und symbolisch das Volk damit besprengt hat. Das war wiederum etwas Gutes. Einige Ausleger sagen, dass Jesus hier an dieser Stelle nicht nur einfach was Schräges macht, sondern dass er damit eine große Autorität für sich in Anspruch nimmt, die den Leuten damals schräg aufgestoßen ist. Die hatten gesagt, dieser Jesus, der mag ein Wanderprediger sein, aber das, was der hier macht, das ist eigentlich was Priesterliches. Das gehört eigentlich hier gar nicht in diesen Kontext rein. Wer ist dieser Jesus, dass er sich das traut? Und ihr werdet, wenn ihr die Geschichte weiterliest, merken, es steht nicht gut um quasi das Verhältnis der Schriftgelehrten und religiösen Autorität und Jesus. Die lagen sich da sehr über Kreuz. Noch schlimmer war, er hat sogar am Sabbat geheilt. Da wurde gesagt, am Sabbat heilen darf man tatsächlich nur nach den Regeln, die damals aufgestellt wurden, darf man nur, wenn es um Leben und Tod geht. Der Mann war blind, der wäre morgen immer noch blind gewesen. Wer ist dieser Jesus, dass der am Sabbat heilt? Der Sabbat ist wichtiger. Also ihr merkt, die Spannung steigt und es war eine sehr angespannte Situation. Diese Situation, diese Heilung ist ein Hinweisschild, ein Zeichen, wo etwas deutlich werden will. Letzte Predigt hatte ich euch dieses Bild gezeigt. Das ist einmal ein wunderbarer Wanderweg, der Königsweg in Nordschweden und nebendran die Station. Und ich hatte letztes Mal versucht, es in dem Bild zu erklären. Das Zeichen ist quasi das Hinweisschild hier auf den Ort und das Bild ist eigentlich der eigentliche Wanderweg. Und die Gefahr ist, dass Menschen bei dem Zeichen, also bei dem Schild stehen bleiben und sagen, ach, wie schön ist es dort, und wir gehen wieder nach Hause. Also, dass man in dem Fall das Wunder, das Jesus tut, sagt, hey, das ist ein großartiges Wunder, toll, was Jesus alles kann, und dann dabei stehen bleibt. Dabei will es uns eigentlich einladen, mitzugehen, um etwas an Jesus zu erkennen, und zwar, wer er eigentlich ist. Dass wir es mit Jesus nicht einfach nur mit Wundertäter zu tun haben, sondern tatsächlich mit Gott selbst, der in seine Schöpfung gekommen ist. Also, diese Wunder, alle Wunder, die wir gehabt hatten und die noch kommen werden, das sind Zeichen im Johannesevangelium, Hinweisschilder darauf, wer Jesus eigentlich ist. Und die Geschichte könnte ich euch empfehlen, lest die mal nach, das ist schon fast lustig, sie zu lesen. Es kommt nämlich dazu, dass nun der Streit anfängt, wie man dieses Wunder einzuordnen hat. Die Schriftgelehrten sagen sich, Moment mal, der Jesus passt uns nicht, irgendwo muss ja doch ein Haken dran sein. Dann sagen sie zu dem, hey, wie kommt es, dass du geheilt bist? Dann sagt er, keine Ahnung, Jesus war es gewesen. Da hatten die ein Problem mit Jesus, dann dachten sie, es kann nicht sein, fragen wir mal die Eltern. Und dann geht es hin und her und das ist schon fast komisch zu lesen, weil sie alle das Offensichtliche nicht wahrnehmen wollen, was vor ihren Augen liegt, und zwar, dass Jesus ein Wunder getan hat. Sie versuchen irgendwie einen Weg drumherum zu finden. Um was es mir aber heute besonders geht, sind zwei Linien, die ich mit euch angucken möchte in dieser Geschichte. Die ist schön zu lesen, aber diese beiden Linien wären mir wichtig, sowohl für unser Leben, für mein Leben, als auch für die Frage, wie ich mich daran andocken kann, wie meine Geschichte Teil von Gottes Geschichte werden kann. In Gottes Geschichte mit den Menschen spielt nämlich von Anfang an immer auch eine Rolle, wie es quasi zu diesem schwierigen Zustand in der Welt gekommen ist, zu dem, was wir als eine kaputte Welt bezeichnen würden, zur Sünde und Schuld und eben auch Krankheit. Und in dieser großen Geschichte beginnt es mit Gott, der die Welt schafft, ohne Krankheit und Tod. Gott hat die Welt nicht geschaffen, um sie kaputt zu machen, sondern in der guten Schöpfung war das nicht so angelegt gewesen. Aber aufgrund der Rebellion des Menschen oder auch der Zielverfehlung des Menschen kam es dazu, dass die Sünde Einzug gehalten hat in die Welt. Und dann ist etwas Besonderes passiert. Vielleicht seht ihr dieses Bild, das ist eine Zeichnung. Wer von euch weiß, was das darstellen soll? Das ist ein Bild. Wer weiß, was das ist? Bitte lasst... Der Schicksalsberg im Land, genau, Mordor, da geht es um Herr der Ringe. Danke. Ich war schon unsicher, ob es klappt. Also es ist aus der Geschichte Herr der Ringe. Und das Spannende ist, das ist quasi das Reich des Bösen. In diesem Reich des Bösen könnt ihr äußerlich quasi erkennen, dass nicht nur quasi da einzelne Personen Böses tun, der Bösewicht zum Beispiel, sondern dass letztendlich das ganze Reich in Mitleidenschaft gezogen wird. Man kann das wirklich sehen, auch im Film kommt es super rüber, man guckt sich das an und man merkt sofort, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Das ist irgendwie nicht gesund, da gibt es keine richtigen Bäume, das ist Brachland. Und so ist ungefähr auch der Einfluss der Sünde auf die Welt. Es ist nicht nur so, dass es uns Menschen auf einmal betrifft, dass wir mit Krankheit, mit Tod und mit Not konfrontiert sind, sondern letztendlich ist die ganze Schöpfung betroffen davon. Es trifft letztendlich alles. Deswegen sind Sünde, Krankheit und Tod Realitäten, in denen wir leben. Und deswegen, daran erklärt sich dann auch die Frage, die nun die Jünger von Jesus gestellt haben, an Jesus, wie es dazu kommt, dass der Mann blind ist. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Sie versuchen, einen kausalen Zusammenhang zu sehen zwischen Sünde und Krankheit. Und im Allgemeinen liegen sie ja gar nicht so ganz falsch. Also ich versuche mal, die Position der Jünger einzunehmen und sage mal, ich mache mal deren Argument stark. Die sagen, hey, Gott hat die Welt doch nicht so geschaffen, dass Sünde und Tod eine Rolle gespielt haben. Nun wissen wir, dass durch Sünde auch Tod und Krankheit kommt. Dieser Mann hat eine Behinderung, also aus dem Denken wäre es eine Krankheit gewesen. Also der Mann, dem fehlt etwas, also muss es eine Ursache haben. Wo liegt die Ursache, Jesus? Entweder die Eltern, also irgendwie, dass das so erblich weitergegeben wird und man sagt, die Eltern haben Schuld auf sich geladen und jetzt kriegt der Sohn das auch ab. Oder hat der was falsch gemacht? Das ist natürlich eine sehr absurde Frage, weil wenn der von Geburt an blind war, da hat er ja noch gar nichts getan. Ja, also es war nicht so, dass er das als Strafe bekommen hätte. Und das ist ein Denken, was wir heute auch ganz schnell haben, dass wir auch die Dinge, die uns fehlen und die Krankheiten, die wir haben, die Not, die wir erleben, ganz schnell versuchen, auf eine kausale Ursache zurückzuführen und sagen, da muss es einen Grund für geben, es muss einer sein und ich muss den auch immer gleich verstehen und wissen, was das ist. Und Jesus durchkreuzt diese Logik von Anfang an. Er sagt, das funktioniert überhaupt gar nicht. Ihr sucht an der falschen Stelle. Vers 3. Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Jesus durchbricht diese Logik von Ursache und Wirkung. Im Allgemeinen ist es absolut richtig, dass Schuld, Tod und Krankheit Zusammenhänge sind, die zusammengehören. Aber man kann nicht eine einzelne Krankheit quasi mit einer Linie ziehen und sagen, es gibt einen konkreten Grund, warum das jetzt gerade so war und in meinem Leben so ist. Jesus sagt, dass es einen anderen Grund dafür gibt. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Oder andere übersetzen hier an der Stelle, Gottes Werke sollen verherrlicht werden an diesem Menschen. Das ist eine absolut großartige Aussage. Da steckt ein unvorstellbarer Trost drin für Menschen, die selbst Behinderungen haben oder die selbst mit Krankheiten zu tun haben. Denn an einer Stelle verhindert Jesus, dass wir hier in eine Falle tappen. Wir denken nämlich, dass wir die Größe von Gott erst da erkennen, wo eine Heilung passiert. Also wir würden sagen, in dem Moment, wo dieser arme Mensch geheilt wird, wunderbar, da ist es großartig, durch sowas würde doch Gott groß gemacht, verherrlicht werden, sagen Christen dazu. Aber in Wirklichkeit gehören auch diese 30 Jahre oder wie viele es waren bei diesem Mann vorher auch dazu, zu dieser Verherrlichung Gottes. Auch das gehört dazu. Ein schönes Beispiel hatte ich vor Jahren einmal gesehen in einem Zeugnis, also einer Geschichte von einem Mann, der Zerebralparese hat. Also das ist eine unheilbare Krankheit, der ist schwer behindert, der leidet sehr darunter, unter Einsamkeit. Die Menschen behandeln ihn immer so, als wäre er dumm, weil es irgendwie seltsam wirkt, wie er sich verhält, aber er ist ganz ein normaler Mensch. Er war suizidal gewesen, also er wollte sich das Leben nehmen und dieser Mensch begegnete dann Jesus. Und es war total ergreifend zu sehen, wie dieser Mensch quasi inmitten von seiner Krankheit sagt, ich bin dazu berufen, Gott groß zu machen und ich darf das tun, auch wenn er mir keine Heilung schenkt. Und wenn ich morgen immer noch so aufwache wie heute, dann ist das auch kein Fehler, den Gott gemacht hat. Ich bin kein Fehler, den Gott gemacht hat. Und das heißt, auch deine Krankheiten oder die Not, die du hast, sind nicht ein Fehler in Gottes Plan. Der sitzt nicht da und sagt sich, oh je, hätte ich mal besser machen sollen. Du bist kein Fehler, aber das bedeutet auch, die Not und die Krankheit, die dich vielleicht trägt, sind auch kein Fehler. So nothaft das Leben auch ist. Das heißt, auch wenn du Krankheit hast oder eine schwere Diagnose oder vielleicht wartest du auch noch auf eine Diagnose, Sieh es nicht so, als ob erst eine gute Nachricht der Ort ist, wo Gott sich verherrlicht, sondern inmitten von deiner Krankheit möchte er das tun. Gott lädt dich ein, größer zu denken. Er lädt dich ein, deine eigene Geschichte als Teil von seiner großen Geschichte zu denken. Und in dieser Geschichte zeigt sich Gott in den Jahren der Krankheit genauso wie in dem Moment der Heilung. Die zweite große Linie, die ich mit euch angucken möchte, ist das der Dunkelheit, der Blindheit und des Lichtes. Das ist die zweite Storylinie in der ganzen Geschichte. Zunächst mal, wer mich kennt, wird wissen, dass Augen nicht bedeuten, dass man gleichzeitig sehen kann. Das hatte ich schon mal als Beispiel gebracht. Meine Frau kann Sachen vor mir verstecken und sie kann sie einfach hinlegen und ich sehe sie nicht, weil ich nicht danach suche. Sie könnte mein Geburtstagsgeschenk auf den Esstisch legen und ich kriege das nicht mit. Das würde ich einfach, weil ich es nicht abgespeichert habe, dass es das gibt und dass ich das irgendwie brauche. Da sind schon sehr skurrile Sachen passiert. Ich habe Augen, aber ich sehe nicht. Ja? Das ist nicht nur quasi in so einem Fall so und auch nicht nur bei Männern, denke ich so, sondern das bedeutet, Augen haben und wirklich zu sehen sind zwei Paar Schuhe. Und das sind in der Bibel auch zwei Paar Schuhe. Augen zu haben und zu sehen sind zwei verschiedene Dinge. In der Geschichte ist nämlich nachher derjenige, der blind geboren war, eigentlich derjenige, der gesehen hat und verstanden hat, wer Jesus eigentlich ist. Und all die drumherum, die ihn bemitleidet haben, die gesehen haben, sind eigentlich diejenigen, die nichts verstanden haben, die blind sind. Und sogar blind bleiben wollen. Das ist eigentlich eine skurrile Verdrehung von dem, was wir erwarten würden. Und davon lesen wir in einige Verse später, wo Jesus diesem Menschen nochmal begegnet, diesem Blinden. Ich lese euch einmal vor. Jesus hörte, dass sie den Geheilten herausgeworfen hatten. Und als er ihn wieder traf, fragte er: Glaubst du an den Menschensohn? Herr, sage mir, wer es ist, erwiderte der Mann, dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus, er ist es, der mit dir redet. Da rief der Mann: Herr, ich glaube, und warf sich vor ihm nieder. Daraufhin sagte Jesus: Dadurch, dass ich in die Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden, und die, die sehen, sollen blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind? Fragten sie. Jesus gab ihnen zur Antwort: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen, darum bleibt eure Schuld. An Jesus scheiden sich tatsächlich die Geister. Das ist das, was mit Gericht gemeint ist. Und um ein Beispiel habe ich euch mitgebracht, ein Foto. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Herrn noch kennt. Das ist eigentlich eine tragische Geschichte, und zwar aus dem Irakkrieg. Das war ein General, der noch während der Bombardierung von Bagdad, die ihr im Hintergrund quasi hättet sehen können, sagt: Die Amerikaner haben es nicht geschafft, die sind hier gar nicht, es ist alles in bester Ordnung, alles ist stabil, das Land ist in Frieden, und im Hintergrund hört man quasi die Explosionen und er sagt, es stimmt überhaupt nicht, es ist alles großartig. Also es war ein Propagandaoffizier gewesen. Und ungefähr so sind an dieser Stelle gerade die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie sehen vor Augen, was Jesus getan hat. Sie können es eigentlich überhaupt nicht mehr leugnen. Sie haben sich alles genommen, was es ging, und sie stehen da und sagen, das stimmt alles gar nicht. Das sieht jetzt quasi nur so aus, als ob Jesus irgendwie besonders wäre. In Wirklichkeit stimmt das nicht. Das ist was ganz anderes. Und obwohl sie es eigentlich wissen und nicht leugnen können, tun sie es irgendwie doch. Ich glaube, wir Menschen können das tatsächlich machen. Vielleicht habt ihr, wenn ihr Kinder habt, auch schon mal ein Kind erwischt, was Kekskrümel bei sich hatte, und du fragst dann: Hast du den Keks gegessen? Und man hat schon überführt und trotzdem sagen sie: Nee, das stimmt gar nicht, das war mein Geschwisterkind, der war das, ich war es nicht. Ich glaube, das steckt so ein bisschen in uns Menschen drin, dass es manchmal eine Wahrheit gibt, die uns so erschüttert oder die uns eigentlich so sehr trifft, dass wir lieber versuchen, uns davon zu distanzieren und das Absurde wählen, nur um nicht das Offensichtliche zu sehen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, hier bei den Pharisäern auch passiert. Und ich glaube, das passiert immer wieder bei Menschen, dass sie letztendlich mit Jesus konfrontiert sind und manchmal diesen Menschen, der von sich sagt, er ist das Licht der Welt, lieber doch nicht sehen wollen, sondern geblendet sind von ihm und eher sagen, ich schaue in die andere Richtung, obwohl ich merke, dass bei ihm Licht zu holen ist. In dem Fall, die Schriftgelehrten, denen geht es um ihren Machterhalt und sie sorgen sich um ihre Stellung. Jesus geht es um viel mehr. Und deswegen würde ich fragen, wie kann ich nun Teil von Gottes Geschichte sein? Wenn ich nochmal zurückgehe an diese Geschichten des Anfangs. Es gibt viele verschiedene, die mich einladen und sagen, hey, versuch dich bei mir anzuhängen. Ich bin überzeugt tatsächlich, dass der christliche Glaube so eine Megastory ist, aber er ist nicht nur eine religiöse Mini-Geschichte in meinem Leben. Also, dass ich sagen würde, ich habe so verschiedene Dinge, die mich beschäftigen und dann gibt es quasi meinen Glauben, das ist so ein kleiner Aspekt von meinem Leben. So die Religion der Sonntagmorgen, da gehe ich dann quasi hin. Aber ansonsten gibt es andere Dinge, die mich bestimmen. Ich glaube, dass der christliche Glaube viel mehr zu bieten hat. Und zwar will er in unser ganzes Leben dringen und hat auch einen Einfluss auf meine Sicht, auf mein ganzes Leben. Ich begegne da Jesus, wo ich mich selbst in die Geschichte Gottes einhänge oder wo ich mich von Gott einhängen lasse. Das ist die Story von einem Gott, der zu dem Blinden kommt, zu mir als einem blinden Menschen kommt, um mein Licht zu sein in meinem Dunkel. Es ist die Story von einem Gott, der Leid und Krankheit ein Ziel gibt und auch ein Ende bestimmt hat. Es ist die Geschichte, eine Geschichte, in der keine Sinnlosigkeit, Willkür oder Schuld das letzte Wort hat. Es ist eine Geschichte eines Gottes, der sowohl in bleibender Krankheit als auch in Heilung sich selbst zeigt. Es ist eine Geschichte, die mir erklärt, warum die Lichtgestalten unserer Tage und die Stars, auf die wir schauen, oftmals selbst in tiefer Finsternis leben müssen. Und es ist eine Geschichte, die mir zeigt, dass Jesus tatsächlich das Licht der Welt ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Christen nicht nur eine andere Geschichte anzubieten haben, sondern eine bessere. Ich glaube tatsächlich, dass es die beste ist, die wir anzubieten haben. Deswegen Jesus selbst spricht ein Kapitel zuvor folgende Worte. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Mein Gebet und meine Einladung an dich ist, dass du diesem Jesus mal begegnest und dich darauf einlässt, dein eigenes Leben als Teil von dieser großen Geschichte Gottes mit den Menschen zu sehen. Und ich kann dir versprechen, dass Gott die Finsternis nicht finster bleiben lassen wird. Amen.